Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sind Scheinheilig, True Crime aus der Abtei Brauweiler. Ja, wir haben heute wieder zwei Fälle für euch vorbereitet. Allerdings ist das dann heute auch erstmal unser letzter Fall von unserer ersten Staffel. Aber die zweite ist quasi schon in Produktion und erwartet euch im Frühsommer. Ja, hallo Gabriel.
Hallo Bettina, grüß dich.
Hast du was vorbereitet?
Ich habe was vorbereitet und ich möchte mit meinem Thema bzw. mit meinem Fall heute wieder ein bisschen an meinen ersten Fall anknüpfen. Das heißt, es wird wieder ein bisschen okkult, übernatürlich.
Ist das so dein Ding?
Es ist, ja, was heißt mein Ding? Ich finde es halt total spannend, also dass man sich vielleicht an einem Ort täglich auffällt, wo solche Dinge einfach passiert sind, die einfach auch vielleicht heutzutage total irrational sind oder auch unvorstellbar sind. Und zwar habe ich einen Fall eines Exorzismus heute mitgebracht.
Juhu.
Und das Besondere an diesem Fall ist auch noch, dass, alle Achtung, Hildegard von Bingen eine Schlüsselfigur in diesem Fall spielt. Hildegard von Bingen, kennst du?
Mhm.
Gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Vielleicht erstmal kurz zum Exorzismus, weil ähnlich wie bei dem Thema Hexen, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber mein Bild vom Exorzismus ist auch stark von Filmen geprägt. Also irgendwelche Hollywood-Streifen wieder und eigentlich weiß ich sonst nichts drüber. Man hört immer wieder, das gibt's heute noch. Aber ich denke mal, all mein Wissen ist diesbezüglich wirklich, ja, Hollywood. Bei dir?
Ich bin ja, wie du weißt, sehr leidenschaftlich dabei, True Crime Podcasts zu hören. Und es gibt eine Folge in einem meiner Lieblingspodcasts, wo Exorzismen behandelt werden und eine Originalaufnahme des Exorzismus von, jetzt müsste ich den Namen wissen, diese bekannte
Anneliese Michel?
Ja, Anneliese Michel, genau. Von ihr gibt es Originalaufnahmen, was sie während des Exorzismus von sich gegeben hat.
Und ja, das die kenne ich auch.
Die im Podcast gezeigt und das war eine Aufnahme, die lässt mich nicht mehr los. Also die hat mich wirklich tief getroffen.
Ja, ich kenne die. Da basiert ja auch einer dieser Filme auf dieser Geschichte, der dann in den USA, glaube ich, spielt. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich diese Prozedur des Exorzismus anguckt, ist nicht alles so krass, wie das in diesem Film oder in diesem Fall von Anneliese Michel dargestellt wird. Exorzismus ist quasi eine Beschwörung, bei der das Gute... Exorzismus ist eine Beschwörung, bei dem das Gute beschworen werden soll, um das Böse zu vertreiben. Und bei dem Exorzismus nach der mittelalterlichen Tradition wird eigentlich der stärkere christliche Gott gegenüber einem Dämon gestellt, der von einem Menschen ja Besitz genommen hat. Und der Gott, beziehungsweise der Gott in Person von einem Priester, wird dann dazu benutzt, um diesen Dämon wieder aus diesem Körper des Menschen zu jagen. Hierzu werden in der Regel verschiedene Hilfsmittel benutzt. Beispiel ist Weihwasser, Speichel, Blut, Öl, aber auch Räucherwerk, diverse Pflanzen und Heilkräuter, aber auch Erde oder Amulette. Und ein beliebtes Mittel ist natürlich das Kruzifix. Und das steht in diesem Zusammenhang für den Tod, den Christus ja am Kreuz besiegt hat.
Mhm.
Praktiken beim Exorzismus waren außerdem Handauflegen, Aufsetzen von diversen Gegenständen, Anblasen, aber auch Anschreien und
Anblasen. Okay. Sorry.
Oder Anpusten.
Ja.
Anhauchen wahrscheinlich auch. Aber in Extremfällen natürlich auch Fastenkuren. Das war ja auch bei Anneliese Michel der Fall.
Ja.
Oft wurde auch Brechmittel angesetzt oder sogar Stockschläge. Ein bekannter Ritus ist auch die Taufe. Das heißt, man hat auch Menschen getauft, um diesen Dämon loszuwerden. Ein gelungener Exorzismus zeichnet sich dadurch aus, dass durch die anschließende überlegene Macht des Gottes der Dämon ausgetrieben wurde und den Körper verlässt. Und oft wird dieses Verlassen des Körpers dargestellt durch ein Vogelwesen, meistens durch eine Krähe oder einen Raben, aber auch durch eine verunstaltete Menschengestalt. Ich finde es witzig, dass durch einen Raben oder Krähe, weil ich finde diese Tiere einfach unfassbar klug.
Ja.
Und dass die einfach so als so, ja, die Inkarnation des Bösen dargestellt wurden.
Wusstest du, dass man Krähen das Sprechen beibringen kann wie Papageien?
Das wusste ich, ja.
Ja, das ist auch richtig cool.
Ich weiß, dass ich auch mal während der Uni-Zeit auf dem Bus gewartet habe und so eine Krähe beobachtet habe, wie die eine Nuss oder eine Eichel in den Schnabel genommen hat, hochgeflogen ist, es fallen gelassen hat, damit die aufplatzt.
Ja.
Und manchmal benutzen die ja auch Autos, also sie legen bewusst diese Nahrungsmittel auf die Straße, damit die von Autos geknackt werden. Und
Wahnsinn. Also ja, viel zu clever. Ja.
Es ist mir ein Rätsel, warum man solche ja pfiffigen Viecher als was Böses dargestellt hat. Mhm. Gut, also Exorzismus, ja, Beschwörung, bei der das Gute über das Böse siegt und nicht immer so krass wie in den Filmen dargestellt oder im Fall von Anneliese Michel. Aber die bekanntesten Fälle sind natürlich solche Extremfälle. Bei unserem Fall hier in der Abtei Brauwald ist es nicht ganz so krass, aber geht schon in eine sehr, sehr komische Richtung. Und als ich mich mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, das Erste, wo bei mir so ein Fragezeichen aufgetaucht ist, war der Name Hildegard von Bingen. Ich habe mich nie so richtig auseinandergesetzt mit dieser Persönlichkeit, aber alles, was man von ihr hört, ist ja eher schon sehr gut.
Ja, die wird gerne herangezogen als Markenname. Also nicht nur jetzt konkret nur als Markenname, ne? Sondern...
Ja. Sie wird ja auch verehrt von der katholischen Kirche als Heilige.
Ja.
Hildegard von Bingen lebte 1098 bis 1179 nach Christus, war Nonne und ja eine Universalgelehrte, kann man sagen, und zeichnet sich durch zahlreiche Visionen aus. Sie war Äbtissin des Benediktinerklosters auf dem Rupertsberg bei Bingen und wird heute, wie gesagt, als Heilige der katholischen Kirche verehrt. Sie gilt aber auch als die erste Vertreterin der deutschen Mystik. Und weniger bekannt ist zum Beispiel, dass Hildegard von Bingen neben der zahlreichen Heilkunde und den pflanzlichen Mitteln, für die sie auch bekannt ist, auch auf Beschwörungsformeln und Geistesvertreibung setzte.
Okay.
Also das ist schon ein bisschen crazy, ne?
Ja. Und
unser Fall hier setzt tatsächlich da an. Es geht um den Exorzismus der Siegewitz. Und da hatte Hildegard von Bingen auch ihre Finger im Spiel. Und es ist, glaube ich, tatsächlich der einzige Exorzismus, der Hildegard von Bingen mit Exorzismus in Verbindung setzt. Aber unsere Quelle, die wir hier benutzen, sind halt Briefe, die geschrieben wurden von einem Abt aus Brauweiler zu Hildegard. Und da hat der Abt auch schon Hildegard als jemand Kompetentes dargestellt bezüglich Exorzismus. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie sowas auch öfters durchgeführt hat. Also es ist ein Briefwechsel, unsere Quelle. Also wir befinden uns im Jahr 1169 und dieser besagte Briefwechsel wurde zwischen dem 10. Abt der Abtei, Abt Geldolf, und Hildegard von Bingen geführt. Und in diesem Briefwechsel ging es um eine besessene Frau, also diese Siegewitz. Und das war eine Adelige aus Köln, stammt aus einer reichen Familie, die seit 7 Jahren vom Teufel besessen sein sollte. Und das hat sich damals ausgeprägt durch Verwirrtheit, Sittenlosigkeit. Und das war ein bisschen komisch, weil diese Siegewitz galt vorher als relativ fromm und passte eigentlich nicht zu ihr, dieses Verhalten. Nach diesen 7 Jahren anscheinend wurde Siegewitz in die Abtei eingeliefert und man suchte hier nach Rat. Und diese Mönche, die unter Abt Geldolf da tätig waren, haben dann versucht, durch Beschwörung den Dämon auszutreiben. Sie haben über mehrere Monate, anscheinend 3 Monate, wirklich versucht, Siegewitz zu heilen, aber erfolglos. Und während einer dieser Exorzismen hat Siegewitz oder der Dämon in ihr verkündet, dass nur eine Alte rein aufwärts, sie nannte diese Alte Schrumpelgrat, den bösen Geist aus ihr entreißen könne. Und da hat Abt Geldolf festgestellt, dass diese Alte bzw. Schrumpelgrat nur Hildegard von Bingen sein könnte und schrieb ihr einen Brief, um Rat zu suchen. Hildegard war damals schon relativ alt, ich glaube 71, und konnte aufgrund ihrer Gebrechlichkeit nicht mehr nach Brauweiler kommen und hat deshalb geantwortet und auch festgestellt, dass Siegewitz von einem sehr kräftigen Dämon besessen sein muss. Und so einen Dämon kriegt man nur mit harten Mitteln ausgetrieben. Also es ist so ein Dämon, ist anscheinend der Endgegner beim Exorzismus. Also es gibt auch andere Geister, die einen Menschen befreien können. Und ein Dämon ist halt das absolute Champions League.
Mhm. Kenne ich aus Supernatural.
Also es muss quasi laut Bing ein extremer Exorzismus durchgeführt werden. Das heißt Fasten, Geißeln, Gebete, aber auch Stockschläge und Almosen. Da sieht man halt auch wieder ein bisschen was Komisches. Ne? Mhm. Also die Ausführung des bösen Geistes müsste durchgeführt werden von insgesamt 7 Priestern. Dabei sollen sich die Priester mit einer Rute um das Bett stellen und den Exorzismus durchführen. Es gibt übrigens einen Kupferstich aus 1670, der sich im Diözesenmuseum in Köln befindet, der diesen Briefwechsel zwischen Abgeldorf und Hildegard von Bingen darstellt. Ach, fand ich auch ganz interessant. Mhm. Der Brief von Hildegard wurde aber auch Siegeswitz vorgelesen und daraufhin soll sie an der Stelle, wo Hildegard den Dämon zum Verlassen der Frau auffordert, angefangen haben zu schreien. Anschließend sei sie geschwächt vor dem Altar auf die Knie gefallen, bis sie wieder anfing zu schreien und diesmal noch mehr tobte als bevor. Und es gibt anscheinend mehrere Augenzeugen, die dieses, ja, weiß ich nicht, dieses Phänomen beschrieben haben und Zeuge davon wurden. Siegewitz wehrte sich zunehmend, brüllte. Der Dämon pochte irgendwie verstärkt auf die Anwesenheit der Alten. Das heißt, er wollte wirklich, dass Hildegard von Bingen dabei ist, weil sie die einzige Person ist, die diesen Dämon aus Siegewitz vertreiben könnte. Also es ist anscheinend den Mönchen in Brauweiler nicht gelungen, diesen Exorzismus erfolgreich durchzuführen. Und daraufhin haben die Betreuer und Freunde von Siegewitz beschlossen, nach Bingen zu fahren und den Exorzismus wirklich bei Hildegard durchzuführen, weil es in Brauweiler nicht geklappt hat. Hier gibt es aber auch verschiedene Quellen. Das heißt, es ist wirklich nicht zu sagen, ob das nicht doch am Ende in Brauweiler durchgeführt wurde oder doch rein aufwärts von Hildegard persönlich. Aber ich glaube, die festeren Quellen sagen wirklich, dass Hildegard an den Exorzismus persönlich durchgeführt hat, im Rahmen eines sogenannten Teufelverhörs. Dabei handelt es sich um ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Priester und Teufel, bei dem rund 120 Fragen gestellt werden über Beichte, Buße, Fegefeuer etc. pp. Infolge dieses Teufelverhörs soll es Hildegard von Bingen wirklich gelungen sein, den Dämon, der sich dann auch als Dämon noch doll bekannt gemacht hat. Schlussendlich soll es dann Hildegard von Bingen gelungen sein, durch Weihe eines Weihwassers den Dämon an einem Kar-Samstag aus Siegewitz herauszutreiben. Das Interessante ist auch, dass Siegewitz danach auch dem Kloster von Hildegard beigetreten ist als Nonne.
Ah ja.
Ja, wie gesagt, man muss Hildegard von Bingen hier vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, weil diese Quellen sind halt wirklich sehr, sehr diffus und gut, das sind 1000 Jahre. Ich vergleiche solche Quellen immer mit Stille Post. Also der eine erzählt was, dann wird was dazu gedichtet und am Ende kommt was ganz anderes raus. Aber es ist schon echt eine verrückte Sache. Und einerseits werden dieser Briefwechsel zwischen Abgeldorf und Hildegard als ein Kulturgut angesehen. Auch dieser Kupferstich, der da im Diözesenmuseum, ist ja natürlich auch irgendwie so eine deutliche Quelle, auch, dass das irgendein Stück Wahrheit beinhalten muss.
Ich habe eine Frage. Mhm. Warum sollte der Dämon herausschreien, von wem er vernichtet werden kann?
Ja.
Okay.
Wir als rational denkende Menschen denken, okay, Siegewitz war nicht ganz bei Trost. Sie hatte wahrscheinlich auch vielleicht eine Krankheit.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich. Und sie muss ja von Hildegard gehört haben. Und
hat sich Heilung erhofft.
Man muss dazu sagen, dass ja in dieser ganzen vorwissenschaftlichen Phase das Böse bzw. das Unerklärliche wurde ja oft mit einem Dämon oder irgendwas ja übernatürlich in Verbindung gebracht. Und vielleicht haben sich ja diese Personen, die wirklich oft eine Krankheit hatten oder psychische Probleme hatten, vielleicht haben sie sich selber eingeredet, sie sind vom Dämon besessen. Und dann haben sie von Hildegard gehört und sich darauf fokussiert, dass die einzige Hoffnung in dieser Person besteht. Ja, ne?
So als selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, und das waren ja oft Krankheiten, die natürlich körperlich sich darin geäußert haben, dass mit den Menschen irgendwas nicht stimmt, wie Tollwut oder epileptische Anfälle, aber oft halt auch geistliche Krankheiten, ne? Hildegard von Bingen hat zum Beispiel selber Magie abgelehnt. Und sie sah in so einer Besessenheit einer Persönlichkeit eine Prüfung vor Gott und beschreibt aber auch diesen Exorzismus, wo es den Begriff wahrscheinlich früher auch gar nicht gab, eine Art Therapie. Und ja, es ist aber auch teilweise erstaunlich, was sie für komische Mittel benutzt hat damals. Also zum Beispiel Diamanten als Therapieform benutzt, aber auch Schlangengift, Spinnweben gegen Epilepsie zum Beispiel. Und ja, da muss man schon ihnen diese Euphorie, die mit dieser Person heutzutage hineininterpretiert wird, auch irgendwie in Frage stellen, oder?
Ja, also zum einen würde ich sie vielleicht doch noch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich ist vieles in der Medizingeschichte irgendwie Try and Error gewesen. Hm. Und anders ging es wahrscheinlich auch nicht. Und man hat irgendwie die absurdesten Dinge versucht. Selbst hoch anerkannte Wissenschaftler zu der jeweiligen Zeit haben Dinge versucht und haben Verknüpfungen hergestellt, wo keine waren. Und es hat dann einfach Jahrhunderte gedauert, bis man dann irgendwie so weit war.
Ja, und die katholische Kirche hat ja bis heute nicht davon abgelassen. Also es gibt wirklich im Vatikan auch noch Kurse zur Exorzismusausbildung. Und der angesprochene Fall von Anneliese Michel aus dem Jahr 1976, also bei uns in Deutschland, das ist der letzte dokumentierte große Fall, weil er natürlich auch sehr tragisch geendet ist, der war auch von der Kirche genehmigt. Seitdem gab es nicht mehr in Deutschland so einen großen Exorzismus, aber man kann davon ausgehen, dass inoffiziell Teufelsaustreibung weiterhin fortgeführt werden. Mhm. Und ich finde es halt auch total interessant, dass solche Exorzismen nicht nur im Christentum stattfinden, sondern auch im Judentum, im Islam, aber auch zum Beispiel im alten Ägypten praktiziert wurden. Also, dass das wieder so was Religionsübergreifendes ist.
Ja, ja, Besessenheit. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf diese Tonaufnahme von Anneliese Michel, ich kann es schon verstehen, auch wenn ich da überhaupt nicht dran glaube.
Ja, aber es ist absolut gruselig.
Also, ja, es ist total gruselig. Und die arme Frau war ja wahrscheinlich sehr krank und dann konnte ihr nicht richtig
Ich finde das aber werden. Wirklich interessant. Das war ja wahrscheinlich hier bei Siegewitz das ähnlicher Fall wie Anneliese Michel, dass das ja vorher wirklich normale Personen waren. Normales Leben geführt haben. Die hat ja auch studiert und so, ne? Anneliese Michel.
Ja, obwohl es sich bei ihr, glaube ich, schon früher abgezeichnet hat, immer mal wieder und dann sich wieder verbessert hatte. Das kann ja bei Siegewitz auch sein, ne? Wenn es erstmal leichtere Fälle sind, dann kann man sowas ja auch leichter überspielen, ne? Und sich dann zurückziehen und so. Aber weißt du, wie alt sie war?
Gibt's da leider nicht, Aussagen? Leider nicht, aber muss, glaube ich, also schon etwas jünger gewesen sein, also eine junge Frau. Ich finde es auch interessant, wusstest du, dass ein Exorzismusgebet immer noch fester Bestandteil ist der Kindertaufe im Katholizismus?
Nein, dann kann ich mich also auch zu den Exorzierten. Also wir sind
safe.
Okay.
Also es ist wirklich ein fester Bestandteil der Kindertaufe, ein Ritus zum Schutz vor dem Bösen. Es gibt sowas auch teilweise auch noch im evangelischen Glaubensrichtung, aber im katholischen fester Bestandteil.
Wahnsinn.
Ich finde es krass, dass sowas hier stattgefunden hat, bei uns im Rauweiler, aber auch krass, dass sowas 1000 Jahre später wirklich noch praktiziert wird. Ne? Und ich habe mir auch wirklich die Frage gestellt, True Crime, ist das ein Verbrechen? Weil zur damaligen Zeit war es ja eigentlich, wie ähnlich bei den Hexenprozessen, kein Verbrechen. Es ist ja heute anscheinend auch kein Verbrechen, aber
es kommt immer ganz drauf an, wie mit den Menschen umgegangen wird. Ne? Nach heutigen Maßstäben ist ja jemanden ohne, okay, da sind wir jetzt auch wieder direkt bei der Einschränkung, weil tobende Personen mit psychischer Krankheit kann man ja auch heute noch fixieren. Aber ne, wenn es dann an die Fixierung eben geht oder auch, was du sagtest, mit Stockschlägen oder sowas, das ist natürlich eine Gewalttat. Das ist natürlich aus heutiger Sicht absolut verwerflich.
Vor allem, wenn es so tragisch endet wie bei Anneliese Michel, das ist ja auch eine Art von unterlassener der Hilfeleistung, ne? Weil im Endeffekt
Nicht nur das. Die waren ja mit noch was Härterem angeklagt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und dann wurde die Strafe doch abgemildert mit der Begründung, die hätten ja tatsächlich an das geglaubt, was sie tun. Ja. Aber heute würde man wohl nicht mehr solche Urteile fällen, weil sich da hinterher viel zu viele Leute verstecken könnten, hinter ihrem Glauben. Ja. Jetzt habe ich aber eben Hildegard von Bingen so in Schutz genommen. Eigentlich finde ich, die ist ein typisches Beispiel dafür, wie Menschen halt auch aus dem Mittelalter stilisiert werden und als Idol irgendwie herhalten und verehrt werden, die auch ganz schön viel
Dreck am Stecken haben.
Ja, bei Hildegard von Bingen war extrem frauenfeindlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie man als selber Frau sein so einen Hass auf unser Geschlecht haben kann.
Ich glaube, das ist aber auch, wenn man so sagen kann, ein großer Pluspunkt von ihr, dass sie selber eine Frau war, ne? Und es einfach so weit geschafft hat. Weil wie viele andere Frauen kennst du aus dieser Zeit?
Die vor allen Dingen damit durchgekommen sind, Kräuterfrau zu sein.
Und nicht als Hexe abgestempelt worden. Ja. Ne?
Das ist, vielleicht.
Ich glaube, sie hat so wirklich so eine Gratwanderung geschafft, indem sie sich selber davon abgesprochen hat, einen relativ hohen Rang hatte als Äbtissin.
Ja, wahrscheinlich musste sie das ein Stück weit.
Und sie ist unfassbar alt geworden für diese Zeit, ne? 82, 81.
Halleluja.
Ja, interessante Persönlichkeit auf jeden Fall, aber das ist wirklich sowas, wo man sie überhaupt nicht mit in Verbindung setzt, ne? Also Exorzismus und Hildegard von Bingen, hätte ich nie dran gedacht.
Habe ich auch noch nie gehört vorher.
Ja, spannend.
Ja, und gruselig.
Ja, der Dämon in Brauweiler zu Gast gewesen.
Wie hieß der nochmal?
Nochdoll.
Nochdoll.
Noch besser fand ich Schrumpelgard.
Ja, ich mag Schrumpelgard.
Ja, ich bin jetzt gespannt auf deinen Fall.
Ja, bei mir geht es heute um Brände in der Abtei und bei ein paar Beispielen auch speziell mehr um Brandstiftungen, denn wenn es einfach nur so brennt, ist das ja auch erstmal kein Verbrechen. Aber es gab eben auch einen Fall zumindest von Brandstiftung tatsächlich und bei anderen Fällen kann man darüber diskutieren, ob es nicht auch an grober Fahrlässigkeit lag. Was denkst du, wie viele Brände gab es in Brauweiler und den umliegenden Klostergütern zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert?
Brände waren ja früher sehr, sehr üblich, sag ich mal. Ne? Ich habe aber tatsächlich das erste Mal von einem Brand gehört hier bei einem Vorstellungsgespräch. Da meinte der potenzielle Kandidat, ja, auf die Frage, was wissen Sie denn aus Brauweiler beziehungsweise der Abtei? Ja, es hat mal gebrannt. Ich habe aber vorher selber noch nie davon bewusst gehört, dass es mal in der Abtei gebrannt hat. Also mindestens einmal.
Ja, mit mindestens einmal macht man sicherlich nicht viel falsch.
Ja, aber bestimmt öfters. Also ich meine, wir sprechen ja über Jahrhunderte.
Wobei ich jetzt
alle 200 Jahre mal, also dreimal, viermal.
Also ich spreche jetzt ja auch nur über die aufgezeichneten Fälle, ne? Es kann natürlich auch mehrere Brände noch gegeben haben, die nirgendwo verzeichnet waren. Aber gefunden habe ich für diese 6 Jahrhunderte 13.
Puh.
Und das macht einen Schnitt von alle 46 Jahre.
Okay, gut, dass wir jetzt ein sehr, sehr gutes Brandschutzkonzept haben. Keine Poster in den Gängen mehr und so.
Ja, sicher ist sicher. Genau, manche sind natürlich relativ klein und ungefährlich gewesen. Andere hatten da weitreichendere Konsequenzen und ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl zusammengefasst. Zwar beginne ich mit dem Brand von 1205, der damals dafür gesorgt hat, dass der Bau der dritten und letzten Klosterkirche massiv verzögert wird. Zuvor ist im Reich ein Thronstreit ausgebrochen. Der Staufer Philipp von Schwaben ringt mit dem Welfen Otto dem IV. Um die Macht. Köln steht auf der Seite von Otto dem IV. und erwartet deswegen einen Angriff von Philipp dem Schwaben. In der Vorbereitung auf eine mögliche Belagerung lassen sie alle Befestigungen im Umkreis von 2 Meilen um die Stadt zerstören, damit sich das feindliche Heer dort nicht einquartieren kann. Darunter fällt auch Brauweiler. Im Kloster werden vor allem der heutige Mittelbau und große Teile des Kirchenquerschiffs in Mitleidenschaft gezogen. Darunter auch die Abtswohnung mit Kapelle, der nördliche und westliche Kreuzgang, der Kornspeicher und das Sommerrefektorium. Ja, das hat den Bau der Kirche ja mega verzögert. Weißt du, wie lange der dritte Kirchenbau insgesamt in Anspruch genommen hat?
Ich habe es mal irgendwo gelesen gehabt. 70 Jahre?
Sogar noch mehr. Von 1136 bis 1225, also 89 Jahre.
Krass.
Wenn man dagegen die 600 Jahre Bauzeit für den Kölner Dom aufwiegt, sind die 89 Jahre natürlich auch vielleicht gar nicht so viel, aber auch im Mittelalter hätte man das eigentlich viel schneller bauen können. Und der Brand von 1205 kann also sehr gut zu der langen Bauzeit auch beigetragen haben. Erst 1215, also 10 Jahre nach dem Brand, wendet sich der damalige Abt des Klosters an den Papst, um Entschädigung und Vergeltung für den Brandanschlag auf sein Kloster zu enthalten. Daraufhin exkommuniziert der Papst 2 der Mitverantwortlichen in Köln. Das sind ja 10 Jahre Unterschied. Hast du eine Idee, warum die sich erst so spät an den Papst gewendet haben?
Naja, damals gab es noch kein Internet. Nee, keine Ahnung.
Und sie haben vom Brauweiler nach Rom 10 Jahre gebraucht.
Fax.
Ja. Also es gibt da 2 Erklärungsmöglichkeiten für. Und entweder haben die Mönche erst versucht, sich direkt in Köln zu beschweren und von dort halt direkt Rechtsprechung zu erwarten, was dann aber nichts genützt hat. Und dann haben sie sich an den Papst gewandt. Oder weil sie auch einfach das Ende des Krieges abwarten wollten, denn der Krieg endete 1215, also genau in dem Jahr. Der nächste bekannte Brand folgte dann bereits 1449 und da brannten sowohl die Klostergüter in Zons als auch in Sintern sowie der Hospitalshof und der Viehhof in Brauweiler. Und da wurde auch schnell ein verantwortlicher Brandstifter ausgemacht, der zumindest auch einen Teil der Brände gestand. Und das war der Mönch Winrich von Schlenderhand. Ich liebe mittelalterlichen Namen.
Wie, Schrumpel gerade?
Winrich von Schlenderhand, der aus Wut gehandelt haben soll. Über den Streit, der angeblich zwischen dem Mönch und dem Brauweiler Kloster stattgefunden haben soll, also ist aber weiter eigentlich nichts bekannt, außer dass es den gab. Allerdings habe ich dann herausgefunden, dass die Familie von Schlenderhand eine Adelsfamilie mit eigener Burg aus der direkten Umgebung ist. Ihnen gehört nämlich zu dieser Zeit die Weiße Burg Friesheim, bei Weilerswist und die liegt auch heute im Rhein-Erft-Kreis.
Mhm.
Genau, also eine relativ mächtige Familie für den Umkreis. Und wie wir in der vorletzten Folge gelernt haben, waren ja Adelige oft in Klöstern.
Was wir vorher nicht wussten.
Trotzdem wird Winrich vorerst im Kloster inhaftiert. Und als etwas später der alte Abt stirbt, kommt es zu einer wilden Befreiungsaktion. Der neue Abt ist gerade in Köln, um seine Wahl beim Erzbischof bestätigen zu lassen, als eine Gruppe von befreundeten Männern, also von Winrich, Freunde von Winrich, das Kloster überfallen und Winrich befreien. Und die Gruppe droht dann mit weiteren Überfällen und führt auch welche durch, bis der Abt beschließt, dem nachzugeben. Sie nehmen Winrich, also das Kloster nimmt Winrich wieder auf als Mönch und zahlen ihm eine jährliche Rente von 50 Gulden. Und Winrich kostet das Ganze auch noch gut aus. Der lebte nämlich noch ziemlich lange und stirbt laut Quelle hochbetagt in Brauweiler. Also die Rente noch richtig genossen.
Alles richtig gemacht,
ja. Ja. Dann etwa 60 Jahre später brennt es wieder in Brauweiler. Diesmal gehen das Back- und Brauhaus drauf. Und was danach kommt, haben wir in der vorletzten Woche erfahren. Denn daraufhin kommt es zu einer Welle von Hexenprozessen. Schön fand ich auch, dass die Mönche den Brand in einem 4-zeiligen lateinischen Gedicht verarbeitet haben, das grob übersetzt wie folgt lautet: Als sich das Jahr 1516 um den Himmel drehte, da sahen wir in Brauweiler ein verheerendes Feuer. Der Brand ereignete sich 8 Tage nach Fronleichnam am 29. Mai zur Mitternacht. Schönes Gedicht, oder?
Kurz und knapp. So ein Tweet.
Stimmt, ja. Das Feuer war damals aber beinahe auf die Kirche übergegangen, konnte aber mit der Hilfe der Dorfbewohner rechtzeitig gelöscht werden. Danach gab es, welche Überraschung, eine Bier- und Brotknappheit.
Ah, das gute Brauhaus.
Ja, da waren sie sicher mindestens genauso unglücklich wie übers Brot. Ja, 1606 brannte die Mühle, die der Abt erst kurz zuvor hat bauen lassen. Und scheinbar war der Müller eingeschlafen, während die Mühlsteine noch in Funktion waren. Und als dann kein Korn mehr da war, hat die Reibung das Feuer verursacht. Und auch der Müller selbst ist dabei umgekommen. Fand ich auch irgendwie, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich auch die Steine dann in Reibung ohne Korn.
Ja, und Mehl brennt ja gut, ne?
Ja, das ist ja, muss ja auch trocken sein, so eine Mühle. Ja, und dann das Unglücksgut der Abtei, das Klostergut in Rath, brennt nämlich gleich dreimal zwischen 1625 und 1717 ab. Komplett. Nach dem ersten Brand wird das Hofgut auch in zwei Höfe aufgeteilt und trotzdem brennen die nächsten beiden Male auch immer direkt beide Höfe ab. Und beim zweiten Mal brennen die Höfe, weil ein Knecht mit einer Donnerbüchse auf einen Vogel geschossen haben soll, der auf einem der Dächer saß. Und beim dritten Mal war es ein Blitzeinschlag. Also, ne, da hatten sie jetzt Unglück, aber ich habe mich auf jeden Fall auch gefragt, wie nah die beiden Höfe aneinander ständen, dass wirklich jedes Mal auch beide Höfe dann den Flammen zum Opfer gefallen sind.
Gab es dazu auch noch ein Gedicht mit der mit dem Abschuss des Vogels?
Leider nein. Nicht, dass ich wüsste. Am 21. Juni 1660 in den frühen Morgenstunden bricht zwischen Kreuzgang und Kirche ein Brand aus. Und das schon wieder in der Nähe der Abwohnung, also die hat auch schwer gelitten. Und laut Quelle ist der Brand so entstanden, indem ein Turmwächter in dem südlichen Kirchturm Tabak geraucht hat. Und das ist eigentlich ziemlich ironisch, weil gerade die Turmwächter im Mittelalter dazu da waren, Brände frühzeitig zu erkennen und die Bewohner durch Glockengeläut davor zu warnen. Und außerdem ist das ja auch heutzutage eine sehr moderne Brandursache.
Notre-Dame, oder?
Wie bitte?
Notre-Dame wahrscheinlich auch, oder?
Ach, das weiß ich gerade gar nicht. Aber auf die Brandursachen gehe ich später nochmal ein, tatsächlich. Den schlimmsten Brand gab es wohl 1766 und das halbe Dorf wird von der Feuersbrunst überrollt. Und willst du schätzen, wie lange der Brand dauerte?
Sowas kann ja echt lange brennen. 3 Tage?
Fast. 4.
Boah.
Ja. Und für die Löscharbeiten werden, als das Wasser zur Neige geht, aus den Nachbarortschaften mit Karren Wasser herbeigeholt. Außerdem kommt eine gerade neu angeschaffte Feuerspritze zum Einsatz, die wohl trotz der verheerenden Auswirkungen gute Dienste geleistet hat und vielleicht dazu beigetragen hat, dass es eben nur das halbe Dorf war und nicht das Ganze. Und deswegen bestellen die Mönche auch direkt noch 2 Feuerspritzen in Düsseldorf. Zum Wiederaufbau spendete der Abt dann 70 Eichen aus dem Klosterwald unentgeltlich für die Bewohner des Dorfes. Auch nachdem im Mai 1789 in Dansweiler 4 Häuser abbrennen, schickt der letzte Abt der Abtei Anselm von Aldenhofen Hilfe und setzt sich für die Entschädigung der Betroffenen ein. Bei meiner Recherche zu den Bränden habe ich mich dann gefragt, ob das eigentlich vergleichsweise viele Brände waren und wieso die Brandbekämpfung im Mittelalter ausgesehen hat. Und was denkst du, waren es viele Brände oder eher wenige?
Also durch meine sehr schlechte Schätzung habe ich das Gefühl, dass das viele waren, aber wahrscheinlich war das dann doch eher üblich, dass das so oft gebrannt hat, oder?
Genau, also im Vergleich zu größeren Städten, und das sind leider die einzigen Kreise, in denen man verlässlichere Quellen hat, waren das wenige Brände. Allerdings denke ich dann auch, dass es eigentlich so im Durchschnitt liegt im Vergleich zu gleich großen Dörfern. Und gerade im Mittelalter, aber auch schon seit der Antike, hat es in großen Städten wie in Rom oder Köln halt jedes Jahr gebrannt, eigentlich. Mhm. Also das waren dann teilweise kleinere Brände, aber...
Ja, ich habe ja auch mal einen Reiseführer geschrieben und jede Kirche, die man beschrieben hat, die ist mindestens einmal richtig krass ausgebrannt. Also
ja.
Und da werden ja solche kleinen Brände ja meistens gar nicht registriert richtig, ne? Und
genau, und als ich dann so geguckt habe, Brände in Köln und es dann so viele waren, dachte ich mir, vielleicht hat es in Brauweiler auch noch viel häufiger gebrannt und es hat einfach niemand aufgeschrieben, weil es eigentlich niemanden interessiert hat. Dann zur Brandbekämpfung, auch sehr interessant. Neben der klassischen Eimervariante wurde die Feuerspritze bereits im alten Ägypten erfunden. Und dann auch bis ins antike Rom verwendet. Und wie so vieles ging aber auch diese Technik größtenteils verloren dann am Ende der Antike. Und erst im 14. Jahrhundert tauchten Feuerspritzen in Mitteleuropa wieder vermehrt als Mittel der Brandbekämpfung auf. Und dabei wird einfach durch Muskelkraft Druck erzeugt, der größere Mengen Wasser über einen größeren Abstand im Vergleich zu einem geworfenen Eimer in die Flammen spritzen konnte. Kannst du dir vorstellen, wie eine normale medizinische Spritze, die du nach oben drückst.
Hm.
Und trotz dieser Technik litt auch das antike Rom eben sehr häufig unter Großbränden. Und die konnten sich ja aufgrund der engen Bebauung auch zusätzlich sehr rasant ausgebreitet haben. Denn auch wenn man sehr viel von den stadtbaulichen Techniken der Römer halten kann, hatten die dennoch keine Schläuche. Und je enger die Städte dann auch wieder im Mittelalter wurden, desto verheerender wurden auch wieder die Brände. Deswegen gab es im Mittelalter strikte Brandverordnungen, darunter fielen. Alle arbeitsfähigen Einwohner waren dazu verpflichtet, bei Löscharbeiten zu helfen. Alle.
Mhm.
Ab einer bestimmten Uhrzeit durften keine Feuer mehr brennen, was der Nachtwächter kontrollierte. Jedes Haus musste einen zusätzlichen Eimer Wasser für Löscharbeiten bereitstehen haben, dauerhaft. Und Wein- und Wasserträger waren dazu verpflichtet, Eimer und Tragevorrichtungen bei Löscharbeiten zur Verfügung zu stellen. Außerdem gab es zusätzlich zu der Feuerspritze, die ich ja gerade schon erklärt habe, eine Feuerschleife als Brandbekämpfungsgerät. So wird es zumindest, wurde es gelistet, wo ich nachgeguckt habe, was das ist. Als ich dann gelesen habe, was es ist, war ich ein bisschen überrascht. Hast du kreative Ideen, was eine Feuerschleife sein könnte?
Das hört sich an wie so ein Silvester-Knaller oder sowas. Nee, keine Ahnung.
Ja, jede Idee oder Assoziation, die du jetzt vielleicht hast, ist wahrscheinlich auch zu kreativ und zu weit gedacht.
Ja.
Weil das war einfach nur ein großer Bottich, der immer voll mit Wasser sein musste und immer am Rathaus stand. Und unter dem befanden sich Kufen. Und dann bei Bränden sollte er dann schnell und einfach zum Einsatz gezogen werden können. Ja, dachte ich mir auch, also als Gerät würde ich das vielleicht nicht bezeichnen. Aber gut. Im 16. Jahrhundert wurde dann der Schlauch erfunden und ab 17. Jahrhundert auch vermehrt in der Brandbekämpfung eingesetzt. Und große Gummischläuche, wie wir sie kennen, gibt es auch erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. In Deutschland streiten sich mehrere Städte über den Titel älteste Feuerwehr in Deutschland. Das will natürlich jeder für sich behaupten. Ein Kandidat ist auf jeden Fall Saarlouis und dort wurde 1811 unter napoleonischer Herrschaft eine Feuerwehr gegründet. Und in den folgenden Jahrzehnten zogen viele Städte nach, allerdings auch oftmals nur mit einer freiwilligen Feuerwehr, weil die Bürger ein größeres Interesse an der Brandbekämpfung hatten als die Obrigkeit, was zum Ende des 19. Jahrhunderts sich dann aber änderte. Das fand ich aber auch ein bisschen seltsam, weil auch die Obrigkeit hat Häuser. Aber vielleicht haben die so viel Platz um sich herum, dass sich das Feuer nie zu denen ausbreitet. Einen Fall gab es ja, der gesichert durch Brandstiftung passiert ist. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Phänomen. Deswegen habe ich dazu auch noch mal ein bisschen was recherchiert. Und es gibt wohl vier bekannte Gründe für Brandstiftung. Und es sind Vandalismus, Rache, Psychose und der Heldenkomplex beziehungsweise auch Pyromanie genannt. Und bei Vandalismus könnte es im Prinzip auch jedes andere Mittel der Wahl sein. Einfach Frustration entlädt sich in Zerstörung. Bei Rache ist auch offensichtlich jemand anderem schaden wollen. Psychose dürfte auch klar sein, ne? Und dann bei Heldenkomplex oder Pyromanie, das sind tatsächlich sehr häufig Feuerwehrleute selbst, die dann das Feuer als Erster entdecken können und löschen und die machen das, um so dann Anerkennung zu erhalten. Und abgesehen von jungen, leichtsinnigen TäterInnen, die häufig dann aus Vandalismus oder solchen Gründen Brände legen, wie zum Beispiel der klassische angezündete Mülleimer. Also abgesehen davon geht man oft von einer psychischen Auffälligkeit aus, weil Brände eben als Tat unkontrollierbar sind. Viele Menschen schrecken eigentlich davor zurück, etwas zu tun, dessen Folgen gar nicht abzuschätzen sind. selbst wenn sie ein eigentlich kriminelles Ziel erreichen wollen. Also jemand, der einfach etwas zerstören möchte und sich beispielsweise ein Auto als zu zerstörendes Objekt aussucht, könnte es auch einfach mit einer Brechstange bearbeiten. Und die Wahl dann eben auf Feuer ist halt irgendwie so was, was immer aufhorchen lässt. Ja, deswegen könnte man eben bei dem Mönch, der da aus Wut gehandelt hat, ja vielleicht auch überlegen, was ihn von diesen Motiven dazu gebracht hat. Und da gehe ich aber wahrscheinlich aus, wenn er wirklich einen Streit hatte, dann war es Rache und keine andere Ursache. Genau, und wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dieser Brandstiftung um einen Fall von schwerer Brandstiftung handelt, was denkst du, wie er nach heutigen Maßstäben, also was er nach heutigen Maßstäben für ein Strafmaß bekommen hätte?
Nach heutigen? Mhm. Ein paar Jahre auf jeden Fall. Schwere Brandstiftung.
Ja, in Deutschland sind ja bei Verbrechen immer Spannweiten
eigentlich. Ja, dann sage ich 7 bis 15 Jahre.
15 Jahre? Viel. 15 Jahre, naja, ist doch die auszusprechende, in Jahren anzugebende Maximalstrafdauer.
Naja, aber schwere, wenn da Menschen umgekommen sind dabei auch.
Das weiß man jetzt aus den Quellen heraus nicht. Also das Maximalstrafmaß bei schwerer Brandstiftung ist 10 Jahre.
Ja, also 7 bis 15.
Ganz genau. Hast du erstmal noch Fragen?
Nee.
Und dann habe ich mir überlegt, hast du schon mal einen Brand oder ein Feuer miterlebt?
Da muss ich mal nachdenken. In Nippes hat mal ein Auto gebrannt, das habe ich gesehen.
Ach krass.
Es wurde aber relativ schnell gelöscht. Aber es hat im ganzen Viertel krass gerochen.
Wahnsinn.
Ja, das war irgendwie so ein alter Golf, der hat Feuer gefangen. Und
ach so, keine Brandstiftung.
Nee, glaub nicht.
Wenn man irgendwie hört, hat ein Auto gebrannt, denke ich irgendwie an die Krawalle, die es in Paris oder London gab.
Nee, der hat da geparkt und der hat irgendwie von selbst Feuer gefangen einfach. Ich glaube nicht, dass es helllichter Tag ist. Aber so ein richtiger Brand, also nie live dabei. Also man hat das irgendwie mal so am Rande mitbekommen, dass das irgendwie in der Umgebung brennt, aber so richtig, dass die Flammen da hochstechen und so. Nee, eigentlich nicht. Du?
Bei uns hat es letztens im Haus in einer Wohnung gebrannt. Und das haben wir erstmal, also es war nichts von wegen Flammen, die aus dem Fenster stechen, so doll hat man es gar nicht kommen lassen. Aber da saß ich in unserer Stabstellenbesprechung in der Videokonferenz und mein Schreibtisch ist vorm Fenster, das über den Balkon dann halt gucken kann, und auf die Straße vorm Haus. Und ja, auf einmal fuhr ein Feuerwehrauto nach dem anderen vor. Also 3 oder 4. Plus dann halt Krankenwagen und was weiß ich nicht alles. Ein riesen Aufwand. Und ich dachte mir, als sie dann anfingen, ins Haus zu laufen, ich habe das ja gesehen, dass sie dann den Schlauch gelegt haben und dann ins Haus rein sind, dachte ich, okay, jetzt werde ich gleich evakuiert. Ja.
Ja, ich finde Feuer fies. Man sagt ja immer so, Wasser ist die kräftigere Naturgewalt, aber ich finde Feuer auch, weiß nicht, das ist...
Ja. Das war vor allen Dingen dann auch so krasser Fall dann irgendwie auch noch, weil es hat scheinbar einen Wasserkocher. Also wir haben so zwei, auf jedem Flur sind so zwei nebeneinander liegenden Apartmentwohnungen. Und in einem von den beiden hat halt der Wasserkocher wohl Feuer gefangen, weil der nicht von alleine ausgegangen ist. Wasserkocher werden ja eigentlich, ne, die klicken ja wie Bügeleisen und so. Und er hatte eine Fehlfunktion und hat das halt nicht gemacht. Und dann ist die Frau, die Besitzerin, gegangen und hat dann halt nicht gemerkt, dass der Wasserkocher noch an war und immer weiter Wasser verdampft hat, bis nichts mehr da war und dann angefangen hat zu brennen. Und der Rauch ist wohl recht schnell aber in die Nachbarwohnung, weil die Küche an Küche halt liegen, rüber, sodass dann aus beiden Türen Qualm gekommen ist. Und es war bei beiden niemand zu Hause. Das heißt, die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen und weil das Schnellste habe ich mich dann auch informiert, um Türen aufzubrechen, ist sie mit einer Axt einzuschlagen. Mhm. Und die können sich keine Zeitverzögerung durch irgendwie Schlossknacken oder so leisten. Die müssen sofort mit der Axt ran und dann haben die aber natürlich zuerst in der falschen Wohnung die Tür eingeschlagen. Und mussten dann einen zweiten Versuch wagen. Das, habe ich mir sehr traurig vorgestellt. Man kommt nach Hause und deine Tür ist eingeschlagen mit einer Axt.
Ja, das ist noch schlimmer, als wenn du zu Hause bist und dann hämmert jemand mit einer Axt gegen, wie bei Shiny.
Ja, dann kann derjenige ja klingeln. Also das werden sie wahrscheinlich hoffentlich vorher gemacht haben.
Ding dong, brennt's bei Ihnen.
Ja. Und dann habe ich mich noch gefragt, was denkst du denn, sind die häufigsten Brandursachen in deutschen Wohnungen und Privathäusern?
Ja, Klassiker, beim Rauchen eingeschlafen oder halt wirklich so ein Kabelbrand, oder?
Ja, also auf Platz Nummer 1 steht Elektrizität, also Mehrfachsteckdosen, Wäschetrockner, Haartrockner oder der Wasserkocher. Zweitens ist offenes Feuer und damit sind wohl eigentlich hauptsächlich ausschließlich Kerzen gemeint. Und an dritter Stelle steht dann menschliches Fehlverhalten und da sind vor allen Dingen Dinge wie Rauchen oder Glut im Müll entsorgen oder sowas gemeint. Und außerdem sehr häufig ist der Fettbrand in der Küche.
Ach krass, okay.
Und hast du daran Spaß, Dinge anzuzünden? Ballerst du gerne an Silvester Raketen und so?
Ja, habe ich früher echt gerne gemacht, aber durch die zunehmende Kritik auch in der Öffentlichkeit setzt da auch ein Bewusstsein ein, glaube ich, ne? Und mir ist aber tatsächlich als kleines Kind hat man schon so gern mit Feuer gespielt und was heißt das? Ich bin jetzt kein Feuerteufel, ne? Und man hat diverse Sachen ausprobiert und ich glaube, ich habe mal mit einem Kumpel irgendwie so ein bisschen Laub angezündet und zugeguckt, wie das gebrannt hat und wir haben uns so in den Büschen versteckt und dann wurde das Feuer aber immer größer und immer größer. Wir haben es dann noch irgendwie ausgetreten oder so, aber das war echt.
Ja, man unterschätzt
das. Das geht halt echt schnell, ne? Und auch man merkt das ja bei diesen Feuerbränden auch letztes Jahr in Australien und sowas, dass das eine unheimliche Geschwindigkeit auch annehmen kann, ne? Ja, ich habe da Respekt vor, also wirklich. Also ich bin bei Feuer extrem vorsichtig.
Mhm.
Also ich glaube, Kerzen muss ich auch nicht unbedingt haben.
Ja, nur im Sichtfeld tatsächlich. Ja. Sobald ich schnell auf Toilette gehen oder sowas, ja, aber sobald ich für längere Zeit den Raum verlasse, auf jeden Fall mal ausmachen.
Ja, schon gar nicht so auf Weihnachtsbäume oder so.
Ja, das finde ich auch immer wahnsinnig.
Gruselig.
Ja. Also bei mir ist es eigentlich recht ähnlich. Ich habe auch früher ganz gerne mal. Aber und ich verstehe das total, dass das Böllern eigentlich nicht gut ist. Auch so an Silvester und Feuerwerk. Und ich finde das total gut irgendwie, dass dieses Jahr so viel dadurch gespart wurde und so weiter. Aber so an Silvesternacht, das so ein großes Feuerwerk, so ja, finde ich schon ganz schön.
Man kann ja auch nicht alles verbieten.
Ja, vielleicht einfach dieses Private ganz lassen.
Ja, vor allem auch durch die ganzen Unfälle, die da passieren. Ne?
Ja.
Dann gehen ja Menschen richtig leichtfertig mit um.
Ja, man muss auch einfach dieses Standardwissen, wie man Brandbekämpfung im Kleinen halt richtig macht, ist unglaublich wichtig, weil zum Beispiel bei einem Fettbrand Wasser drauf zu schütten, genau das Gegenteil bewirkt, ja. Oder auch sobald der Brand eine Größe erreicht hat, dann dagegen zu pusten, bringt halt auch, also beschleunigt nur den Brand. Das ist schon unglaublich wichtig, dass man da drüber Bescheid weiß. Ja, und das war's von mir.
Super, dann war's das mit unserer ersten Staffel, würde ich sagen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wir bleiben dran, wie gesagt. Was machst du jetzt? Also ich gehe in Elternzeit.
Viel Spaß.
Danke.
Genieß es. Ja, ich arbeite weiter in der Abtei.
Du hältst die Stellung, Bettina, hier.
Ja.
Ja.
Gut. Dann machen wir die Tür zu.
Kommt gut durch die Zeit. Wir machen die Tür zu. Macht's gut, Leute, ne?
Tschüss.
Ciao.